Ich begrüße unsere Gäste hier im Studio, Gerrit Kaschuba, und online zugeschaltet Barbara Stauber. Das TIFS, das Tübinger Institut für Gender- und Diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis, ist eure Heimat und ihr seid, was ist das TIFS?
Es ist ein Zusammenschluss von Expertinnen aus dem Bereich Genderforschung, Frauen- und Geschlechterforschung. Es sind sehr viel mehr so die Diskurse um Gender und Diversität und Intersektionalität haben Eingang gefunden und das verfolgen wir natürlich mit, beziehungsweise wir diskutieren da auch mit und versuchen Impulse sowohl in Richtung Theorie und Forschung zu bringen, als auch in Richtung Praxis. Wir finanzieren uns ausschließlich über Fördermittel. Wir haben auch verschiedene Formate, also wir machen Tagungen und wir machen auch Gender-Forschungssalons und da kann vielleicht...
Die Salons, die wir machen, sind im Prinzip ein Format, wo wir mindestens zweimal im Jahr mit Interessierten...
Zu Beginn, als es um die geschlechtergerechte Sprache ging, und das war ja der Begriff, zum Beispiel kann man häufiger feststellen, dass bei Frauen, ich mache es jetzt einfach mal in dieser binären Konstruktion Frauen und Männer, weil sehr viel weiter sind wir an der Stelle bei den Lexika nicht, dass bei Frauen häufig so dieses ist verwendet wird, sie ist schön. Und bei Männern eher so Tunwörter, Verben, Adjektive, ja, also so. Und das sind so latente Dinge, die fallen einem vielleicht erstmal gar nicht auf, aber an manchen Stellen habe ich so den Eindruck, sind wir manchmal immer noch in dieser Diskussion. Ja, also das ist ja immer wieder so diese Frage, inwieweit die androzentrische Sprache, die also männliche Sprachform heute tatsächlich von allen hinterfragt wird. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch im Tagblatt im Zimmer in einer weiteren Veränderung, wo es eben auch darum geht, die deutlich macht, also Erweiterung, weitere Personen, die sich eben nicht binär zuordnen wollen und können, die dann eben auch deutlich machen, ja, wir fühlen uns da nicht mitgemeint, wenn wir zum Beispiel von Bürgern und Bürgerinnen sprechen. Ja. Also da geht es eben immer um dieses Wechselspiel zwischen mentaler Repräsentation, eben auch wer fühlt sich angesprochen, wer ist mitgemeint, mitgedacht und welche Auswirkungen hat das?
Klar, ich meine, die Debatten sind einfach weitergegangen. Wir sind nicht mehr beim Binnen-I. Wir haben verstanden, dass das ausgrenzt, ganz viele Menschen, die sich eben, Gerrit hat es schon gesagt, nicht binär zuordnen wollen oder können oder die auch vielleicht nur eine massive Kritik haben an diesen geschlechterbezogenen Zuweisungen, an diesen Männlichkeits- und Weiblichkeitszuschreibungen, die damit einhergehen. Das kann ja schon reichen, um zu sagen, wir wollen anders sprechen. Und wir sind jetzt einfach in dieser Etappe sozusagen einer genderreflexiven Sprache angekommen und da können wir uns sozusagen jetzt nicht mehr irgendwie innen früher flüchten oder die Augen davor verschließen. Fakt ist doch, dass wir mit jedem Sprachgebrauch uns positionieren.
Im Blick auf Schüler und Schülerinnen gab es eine andere Untersuchung von Bettina Hannover, Dries Verwecken und Ilka Wolter. Nämlich wenn so klassische, in Anführungszeichen, Männerberufe und klassische Frauenberufe genannt werden, wie sich das auswirkt auf das Zutrauen von Mädchen und Jungen, ob sie diese Berufe ergreifen können. Und wenn eben nur die maskuline Form gewählt wird, jetzt bleiben wir mal beim LKW-Fahrer, dann ermutigt es die Mädchen nicht, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Nehmen wir aber die beiden Formen, LKW-Fahrer und Fahrerinnen, dann fühlen sie sich durchaus ermutigt und darüber hinaus fühlen sich auch noch manche Jungen mehr ermutigt, dann in diesen Beruf einzusteigen.
Wenn jetzt hier davon gesprochen wird, dass man den Leuten quasi vorschreibt, wie sie zu reden hätten, also auch dieses Wort der Diktatur kreistert da ja immer mal wieder rum, was sagt ihr solchen Menschen?
Ja, das ist keine Diktatur, würde ich mal sagen, sondern da befinden wir uns in einer Abwehr häufig auch von überhaupt. Es ist ja häufig auch so, es gibt sehr viele antifeministischen Positionen, auch Antigenderismus, Genderwahn. Es gibt einen deutschen Verein für Sprache, der auch von dem Gender-Unfug sprach. Als es dann irgendwann mal auch den Gender-Duden gab von Gabriele Diebald, auch einer Linguistikprofessorin, der aber nur entstanden ist, weil die Duden-Redaktion so viele Anfragen bekommen hat. Wie können wir denn schreiben, dass sie gesagt haben, wir brauchen so einen Gender-Duden, damit einfach mal Anregungen gegeben werden. Und es ist auch kein Muss. Es gibt ja keine Verpflichtung in dem Sinn dazu. Gesetzlich verpflichtet ist, dass alle sich angesprochen fühlen müssen. Es gibt es in, also gibt es in verschiedenen Gesetzesvorlagen, auch dem AGG im Grunde genommen. Aber wofür ja fast alle plädieren, ist, dass man sensibel ist, dass man offen ist und versucht eben niemanden außen vor zu lassen. Und ich plädiere immer für eine kreative Handhabung. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch zu umschreiben. Ich muss gar nicht Substantive verwenden. Ich kann auch den Rat des Arztes in den ärztlichen Rat auflösen und so weiter und so fort. Also da die Sprache auch kreativer werden zu lassen, dass wir uns eben danach richten sollten, auch was bestimmte Gruppen für sich für Bezeichnungen wählen, zum Beispiel POC, People of Color, und nicht mehr andere Begrifflichkeiten. Und dass wir da mehr drauf hören und dann gucken auch, was wir
geworden. Uns geht es überhaupt nicht um eine Sprachpolizei, sondern uns geht es darum, dass sich Menschen, wenn sie sprechen, klar machen, wofür die Begriffe stehen, die sie benutzen, was die Begriffe bezeichnen, vor allem aber auch, wen sie markieren, wen sie nicht markieren, wen sie wie markieren und wie nicht. Das hat ja auch jede und jeder schon am eigenen Leib erfahren, ne? Also wo auch Sprache verletzen kann. Also da gibt's auch, finde ich, das ist ein Verleugnen von gesellschaftlichen Hierarchien. Einfach nicht hingucken wollen. Es ist auch ein Verleugnen ganz oft der eigenen Privilegien. Also weil es auch darum gehen müsste, gesellschaftliche Positionen freizumachen oder freizugeben oder zu teilen, Privilegien zu teilen. Und es ist implizit immer eine Weigerung, daran irgendwas zu ändern. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn jetzt immer über Cancel Culture gesprochen wird und dann auch so suggeriert wird, als wäre Sprache so ein Kulturgut, so ein Monolith, der da so steht und unveränderlich ist. Sprache verändert sich fortlaufend.